Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Fünf, vier, drei, zwei, eins. Hinein geht's bei unserer Leadership Rally 2025 in die neue Wertungsprüfung. Und diese Etappe heißt Anpassungsfähigkeit. Wir sprechen heute über Themen, die dich als Unternehmer und als Führungskraft bestimmt interessieren. Was braucht es, um in einer ungewissen Zeit dir Orientierung zu geben? Und wir gehen auch ein, wie es dir gelingt, flexibel zu reagieren und dennoch nach vorne vorauszudenken. Und das Beste ist, wie bleibst du dir dabei noch selber treu? Ich freue mich auf ein Gespräch über Haltung, über Entscheidungen, Werte und die Kraft des persönlichen Engagements. Mein Gast ist heute jemand, den ich bewundere und den ich gerne eingeladen habe, mit uns darüber zu sprechen. Schön, dass er jetzt die Zeit gefunden hat, und ein Mann, der weiß, wie man den Wandel nicht nur aushält, sondern ihn aktiv gestaltet. Er ist mein Co-Pilot, und begrüßen Sie mit mir Heribert Trunk.
Hallo, ich bin ziemlich aufgeregt. Jetzt geht's gleich zur Aufnahme vom Podcast bei Theo Bergauer. Ich bin ein geübter Redner und eigentlich keine Sorge, dass ich nichts rausbringe, aber trotzdem, so ein Podcast ist was anderes. Der Theo hat mir nichts erzählt, was er vorhat, dass er mich auch ein bisschen vorbereiten könnte. Aber ich glaube, es geht darum, souverän und authentisch zu sein. Und da habe ich euch mal einen Spiegel unserer Chance Jugend Stiftung mitgebracht, den wir an junge Menschen vor allem in Afrika und auch in Einrichtungen in Europa verteilen. Da steht auf der einen Seite, ich kann's. Und wenn die Jugendlichen dann aufmachen und wollen wissen, wer es denn kann, zeige ich euch mal, dann sehen sie sich im Spiegel. Also ich glaube, ich kann's und werde es gut hinbringen. Und hoffentlich ist es interessant für euch und kurzweilig und gibt euch ein bisschen was für euren weiteren Weg mit. Ich werde mich bemühen. Bis gleich.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die uns auf dem Ohr haben, und natürlich auch ein Grüß Gott an diejenigen, die uns sehen auf YouTube. Ich freue mich, dass ich heute einen besonderen Gast habe. Es geht nämlich um das Thema anpassungsfähig. Herzlichen Dank, lieber Heribert Trunk, dass du dich angepasst hast, Termin kurzfristig gefunden hast, um über dieses Thema zu sprechen. Grüß Gott.
Freue mich, hallo.
Ja, uns beide verbindet ja Rotary. Wir sind ja Rotarier, und du hast mir noch eins vorweg. Du bist nämlich auch Governor gewesen. Du warst Governor, das heißt im Distrikt 1990, über ein Jahr Amtszeit, sehr viel Erfahrung gesammelt. Aber wir wollen dich kennenlernen, und ich gebe dir die Chance mal, welche drei Worte passen genau, um dich zu beschreiben?
Zielstrebig, nicht aufgeben,
okay.
Ehrlich.
Das finde ich ehrlich gut, weil du gar nicht lange überlegt hast, und damit ist es schon authentisch. Schön, dass wir hineingehen in ein Thema anpassungsfähig. Wir haben das Thema Führungskräfte. Mein Motto heißt ja die Leadership Rally. Wir führen alle wie eine Rallye wild durchs Leben, rauf und runter, verschiedene Etappen und verschiedene Bodenbeläge, die wir fahren müssen. Und so habe auch ich dich kennen und schätzen gelernt als Unternehmer, als sozial verantwortlicher Mensch und natürlich als Politiker. Du hast schon mir oft erzählt, du kannst eigentlich in drei Personen sprechen. Wir wollen mal den Unternehmer als erstes uns anschauen, lieber Heribert. Und Unternehmer sein heißt, als du gegründet hast, war dann deine Anpassungsfähigkeit auch schon notwendig? Oder hast du gesagt, ich war zielstrebig, ich wusste genau, was ich wollte, als du dich gegründet hast mit Bilog?
Also ich glaube, die Idee war immer, das Einzige, was zählt, ist der Kunde. Gibt es ja Bestseller, die ich nicht geschrieben habe. Ja. Also einfach zu überlegen, was brauchen die Leute, was braucht der Markt erstens. Mhm. Zweitens mal zu gucken, was machen andere, wo fehlt es. Mhm. Und dann drittens zu sagen, wie kann ich was anbieten, was der Markt will, aber andere nicht können. War ja immer Mittelständler, kein Geld, keine Kapitalkraft. Also ich muss immer einfach flexibel sein und dann darauf zuzusteuern, zielstrebig und auch dran zu bleiben, das packe ich.
Ja. Wie hat sich dann diese Anpassungsfähigkeit ausgezahlt? Welche Beispiele hast, um entweder nicht scheitern zu dürfen, und das hast du nicht, sondern erfolgreich zu sein?
Naja, Scheitern gibt es auch, aber Gott sei Dank bin ich zu alt, als dass das im Internet oder in Wikipedia steht. Aber letztendlich halt dranbleiben, ne? Der klassische Vertriebler, Gerede, das man immer hören kann, aber wenn ich hinten rausfliege, gehe ich vorn wieder rein oder wenn ich vorn rausfliege, gehe ich hinten wieder rein. Und ich glaube, das Allerwichtigste war, sich immer auf den Stuhl des anderen zu setzen. Also ich habe immer versucht, in jedem Büro, überall, wo ich war, mich auf den Stuhl des anderen zu setzen, ob jetzt Mitarbeiter oder auf die Frage hin Kunde, einfach das zu bieten, was er wollte und es ihm irgendwann auch klar zu machen, dass ich das anbiete.
Sind wir bei dem Thema Ehrlichkeit? Ab und zu wird auch was verkauft, was wir nicht brauchen. Wie siehst du das?
Also ich habe speziell mit Konzernkunden, also Telekom, Vodacom und alle Energie Baden-Württemberg, wie die alle hießen, war so mein Markenzeichen, dass ich auch mal dort saß und gesagt habe, Herr Abteilungsleiter Bergauer, es tut mir leid, dafür mache ich Ihnen kein Angebot, weil ich glaube, das wird Ihnen nichts bringen, das kostet nur Geld. Das hat natürlich völliges Entsetzen ausgelöst. Aber letztlich hat der andere dann gesagt, entweder ist er bescheuert oder ist er ehrlich. Und ich glaube, dass die Ehrlichkeit dann kam, das Gegenüber sagt, ja, wie würden Sie es denn machen? Und dann durftest du wieder deines vorstellen. Und wenn es erfolgreich war, wir haben in unserer Firmengeschichte nie einen Kunden verloren. Also gingen manchmal welche über die Wupper, aber große Kündigungsschreiben haben wir nie gekannt. Ich glaube, das hatte mit der Ehrlichkeit und Zielstrebigkeit viel zu tun.
Ja, das kann ich dir bestimmt bestätigen, und lieber langfristig gedacht als auch kurzfristig. Wir werden auch später mal auf deine Stiftung eingehen, Chance Jugend. Und da heißt es ja auch, längerfristig zu denken, als Unternehmer nicht nur unternehmerisch zu denken, sondern auch den sozialen Aspekt, das soziale Engagement. Ich habe es ja auch angesprochen bei Rotor. Lass uns nochmal beim Unternehmer bleiben. Wenn du sagst, diese Ehrlichkeit, siehst du da eine Veränderung zu dem, wie es heute in der Wirtschaft zugeht?
Naja, ich glaube, wir ticken halt in unterschiedlichen Intervallen. Der mittelständische Unternehmer, der denkt in Generationen, das ändert sich, glaube ich, auch nicht. Der CEO oder das börsennotierte Unternehmen muss alle 3 Monate irgendeinen neuen Tanz auf den Tisch aufführen, ansonsten wird seine Aktie nicht gut bewertet. Und der Politiker, der schielt halt immer nur auf den nächsten Wahltermin. Und wenn er was Längerfristiges macht, also Schröder zum Beispiel, Agenda 2010, hat unser Land aus der Grütze geholt. Was war der Dank dafür? Und tschüss, er ist abgewählt worden. Also ich glaube, dass dieses Intervalldenken halt heute Jahreszielvereinbarung, diese Drucksituationen, die Menschen ein bisschen ändert. Aber ich bleibe bei dem, was mein Opa immer gesagt hat, ehrlich währt am längsten.
Ja, das glaube ich, kann ich zustimmen. Und es ist sicher ehrlich, weil am längsten ist natürlich momentan in einer Situation, wo wir ja in Veränderungen leben, dass wir in der Veränderung gleich wieder die nächste Veränderung haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema Vertrauen, Vertrauen schaffen. Wie hast du es geschafft, bei deinen Mitarbeitern Vertrauen zu geben, deinen Führungskräften? Die Führungskräfte kriegen ja bestimmt ein Vorvertrauen. Und wie hast du es geschafft, dass die Vertrauen von dir bekommen haben, plötzlich auch Mitarbeiter führen zu dürfen?
Also müsste es die natürlich mal fragen, ob ich das geschafft habe, wenn ich das jetzt so einfach mal behaupte. Ich denke schon. Also Devise war immer, ich verlange von niemand mehr als von mir selber. Hannemann, geh du voran. Also nicht theoretisch im Meeting über PowerPoint und flüssiges Gelabere irgendwas erzählen, sondern tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, wobei ich das immer mit Ausrufezeichen schreibe. Der Erich Kästner hat es auch nicht geschrieben, aber ich habe immer dem Satz ein Ausrufezeichen. Und dann einfach denen zu zeigen, ich stehe hinter dir, du darfst einen Fehler machen, du musst offen darüber kommunizieren, wir finden miteinander Lösungen. Wenn es denn zweimal machst, schwierig. Und ich habe ehrlich gesagt dann nie den dritten Fehler erlebt, nicht weil ich alle Leute rausgeschmissen habe, sondern weil das Grundvertrauen. Ich habe immer gesagt, ich habe in meinem Leben nie was gelernt. Ich war in der Schule stinkfaul, habe gerade mal mein Abitur geschafft. Ich habe alles aus meinen Fehlern gelernt. Also wenn Sie jetzt diese Position übernehmen, machen einen Fehler. Schöner ist ohne, geht aber nicht. Aber lass uns offen drüber reden und besser werden. Und ich glaube, dass das irgendwie auch das Gefühl gegeben hat, ich bin halt in einem Familienunternehmen. Da gibt es einen Unternehmer, der auch persönlich haftet mit allem, was er hat, wenn es schief geht. Ich glaube, dass das ein anderes Vertrauen für die Menschen gibt, glaube ich, rede ich mir ein, möchte ich gern so haben, brauchen meine Leute.
Erstens das natürlich, dieses Familiäre, und natürlich auch deine Haltung und Einstellung. Fehler können passieren. Wir sprechen oft ja von jetzt Fehlerkultur einführen. Das kannst du nicht per Knopfdruck. Bei dir ist das deine Haltung gewesen. selber Fehler gemacht zu haben, offen zu sein für Fehler und auch dann dem anderen die Chance zu geben, einen Fehler zu machen, aber bitte nicht zweimal. Hilft mir noch zu verstehen, warum du außer man tut das ein Ausrufezeichen hinten setzen willst.
Naja, eigentlich fängt es vorne an. Es gibt nichts Gutes. Also es ist einfach Theorie, dass es per se Gutes gibt. Es gibt nur Gutes, wenn man es auch tut. Also die Philosophie, jetzt bin ich bei dem sozialen Heribert, der ja viel mit Salesianern Don Boscos, mit Padres, mit kirchlichen Einrichtungen, mit Sozialpädagogen zu tun hat. Da ist ja sehr schnell der Glaube im Mittelpunkt. Und also ich sage immer, ja, der da oben wird uns schon helfen, aber zuallererst müssen wir Gutes tun. Das meine ich mit dem Ausrufezeichen.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du tust dich schwer, etwas Gutes für andere zu tun. Damit es dir leicht gelingt und Freude macht, sogar andere mit Gutem zu überraschen, gebe ich dir mal drei folgende Tipps. Erster Tipp ist deine Haltung und deine Einstellung. Bist du zu egoistisch? Sorgst du nur dafür, dass es dir gut geht? Ja, das ist auch schon wichtig. Und natürlich ist es wichtig, auch mal zu schauen, was kannst du tun, dass es anderen gut geht? Zweiter Punkt, exakt um klar zu sein, welche fünf Personen, Menschen, die du schätzt, tust du was Gutes? Also genau wen hast du im Fokus, um mal was Gutes für sie zu tun? Und drittens, drei Kleinigkeiten. Verändere sie, um andere zu überraschen und zu merken, dass du sie für sie interessierst. Dann wirst du eine große Wirkung erzielen und es wird richtig bergisch gut und das tut auch dir gut zu spüren, wenn du anderen Freude oder was Gutes bereiten kannst. Viel Spaß dabei. Ja, und du hast ja berichtet von dem Guten und was wir uns den Termin abgesprochen hat, warst du auch in Südafrika und das ist ja auch ein Ehrgeiz, den du hast. Erzähl uns mal von deinem Afrika-Projekt, denn du hast mich sehr, sehr neugierig gemacht. Die gehen nicht um Jugendliche, und auch das ist natürlich unsere Zukunft. Nimm uns mal mit, was da in deinem
Also man
Projekt.
muss vielleicht dazu sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon öfter mal gesagt habe, was du mir da alles entlockst, ist ja ganz gefährlich. Ich bin, man würde in Afrika sagen, in einem Township aufgewachsen, hier in Bamberg, also in einem sozialen Brennpunkt. Ich habe Hunger erlebt. Mein Familienname ist ja Trunk. Mein Vater hat es sehr ernst genommen, diesen Familiennamen. Er war also meistens nicht tatsächlich ansprechbar präsent, sodass ich relativ jung schon Verantwortung für die Familie übernommen habe. Und mit 14 oder so bin ich abgehauen daheim, bin sitzen geblieben, habe auch überlegt, ob nicht das Ganze zu beenden der bessere Weg wäre, weil ich keinen Ausweg fand. Und da hat mich ein Pater quasi mehr oder minder auf der Straße aufgesammelt und hat mir, wie man so sagt, die alten Leute sagen, auf den rechten Weg geholfen. Bin ja schon alt, bin schon 63, also darf ich sagen. Und damals habe ich mir geschworen, wenn ich jemals in der Lage sein sollte, was nicht zu erwarten war, dass ich finanzielle Möglichkeiten habe, auch anderen jungen Menschen zu helfen, dann will ich das machen. Also ich gebe jetzt zurück, was mir gegeben wurde. Das treibt mich oder uns, meine Frau, auch mein Sohn ist in der, im Vorstand jetzt in dieser Stiftung weltweit an, jungen Menschen Perspektiven aufzuzeigen und ihnen zu helfen, dass sie, indem man versucht, was Gutes zu tun, dass sie dann auch ihren Weg finden, von ihrer Hände Arbeit leben zu können.
Also eine große Mentorrolle, würde man in der Wirtschaft sagen. Ein Mentor, ein Gönner, ein Förderer.
Ja, das ist eigentlich der Ansatz ist natürlich nahe an der Geistesgestörtheit, weil man ja, man kämpft ja nicht gegen Fluten, man kämpft ja nicht gegen Berge, man kämpft ja eigentlich gegen Überbevölkerung, gegen Perspektivenlosigkeit, aber wenn man nicht anfängt, kommt man nicht zum Ziel. Und das ist das, was uns umtreibt, auch Role Models, also Vorbilder zu entwickeln, dass ein Junge ins Township kommt, hat eine Kochjacke an und sagt, ich bin da und da Sous-Chef. Und die anderen sagen, wie hast du das geschafft? Ja, geht zur Chance-Jugendstiftung, zu der und der Einrichtung, die bilden Köche aus, die bilden IT-Leute aus, die bilden Solaristen aus, um Panels aufs Dach zu schrauben, die bilden Bäcker aus. Also all solche Sachen versuchen wir und dann in eine Multiplikation zu kommen. Das ist schon ja, dickes Brett. Da musst du eine hohe Eigenmotivation haben und bist auch regelmäßig, liegst im Bett und sagst, ob das jetzt überhaupt dann, im Moment haben wir einen Lauf, also das letzte halbe Jahr ist alles gelungen, was wir seit 5 Jahren versucht haben. Alle Projekte sind gut am Laufen, aber es kann morgen wieder anders sein.
Also das ist, ehrt dich natürlich auch nochmal deine Offenheit zu sagen, wo dein Hintergrund, deine Herkunft ist und da was zurückzugeben, passt ja genau zu diesem Anfangsausführungssatz. Außer Mann und in dem Fall du tust es. Gerne unterstützen wir uns, bestimmt unsere Hörer und Zuseher auch dabei. Ich werde ja auch einblenden, die Kontaktdaten. Ich glaube, da können wir jeden brauchen, der mit
Ja, wenn ich
Ideen.
das sagen darf, da gibt es auch viele, ich nenne die Philanthropen, also so Leute wie ich nenne ich Philanthropen. Es gibt viele Mittelständler. Ein Mittelständler ist ja per se ein sozial aktiver Mensch.
Ja.
Schau dir die Sportvereine an, schau dir das öffentliche Leben, die Kärber, all diese Dinge an. Der Mittelständler am Ort,
Ja.
den Volkslauf, den Marathon oder alles, was veranstaltet wird, wird ja getrieben und getragen von regionalen Mittelständlern. Also ein Mittelständler ist per se Philanthrop. Das würde der nie so sehen, aber ich glaube, unser Gemeinwesen funktioniert nicht, indem die Konzerne bei unserem flachen Land alles sponsern, sondern der Mittelständler unterstützt, weil er sagt, das muss ich ja machen, da sind ja meine Leute her.
Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Führung, denn wenn du so eine Top-Führungskraft anschaust, so einen Bereichsleiter, Abteilungsleiter vom Mittelstand, der ist natürlich auch eine hat auch eine Vorbildfunktion. Und ich sage immer, führen kannst du nur, wenn du dich selber führst. Was sind da deine Erkenntnisse draus? Weil ich glaube, der muss mit sich selber auch im Reinen sein.
Ja, ist natürlich schon eine Herausforderung, weil auch die Führungskraft, ob man es glaubt oder nicht, auch ein Mensch ist. Also da hängt auch immer der Haussegen schief, Kinder sind krank und, und. Aber du musst halt ihnen nahebringen, auch durch dein eigenes Tun. Also sagen, heute weiß ich nicht, ob ich die Besprechung mit dem Kunden gut schaffe, weil mein Kind hat das und jenes. Unterstützen Sie mich bitte bei dem Termin. Dann sagt die Führungskraft, hey, ich bin ja fast 2 Meter lang, nicht groß. Die Leute sagen immer, der Große macht schon das. Ich sage immer, der Lange. Dann speichen die auch mit ein. Und das Gleiche müssen die sich halt auch mal trauen, also diese Menschlichkeit rüberzubringen und nicht der Funktionsträger im Organigramm zu sein mit reservierten Parkplatz, ne?
Ja, das über das Thema menschlich sehr, sehr nah und strategisch sehr, sehr weit. Früher hat man gesagt, menschlich und beruflich müssen wir trennen miteinander. Ich glaube, da bist du auch ein Fürsprecher. Man sagt, das kannst du nicht mehr trennen.
Das geht nicht, weil wenn du, also ich lese am liebsten ich höre am liebsten die Sprache des Körpers, also Körpersprache ist für mich, ja, da kann einer vorgaukeln, wie cool er oder sie auch ist. Man sieht's, wenn es nicht passt. Und ich glaube, das auch zu erlauben und zu sagen, lass es einfach raus, öffne, du kannst jetzt nicht zu deinen Mitarbeitern im Brotzeitraum gehen und ihnen vorweinen, weil meine liebe Mutter gestorben ist. Also das kann ich
Das
jetzt
geht
nicht
auch.
machen, das ist schon mal Privatsache. Aber diese Offenheit und wir sind halt so weit gewesen und sind so weit, das war mir immer am wichtigsten. Ich habe gesagt, die Leute sollen keinen Job suchen bei uns, sondern, wenn ich jetzt mal fränkisch reden darf, ererbert, also sich identifizieren. Nicht sagen, ich gehe in die Firma so und so, sondern ich gehe in meine Firma. Also die Identifikation, dass das ein Stück von mir ist, auch wenn das wirtschaftliche Risiko, wenn mal Verluste auflaufen, nicht bei den Mitarbeitern liegen darf. Ne? So weit geht es nicht.
Ja, also diese Verantwortung, diese Verbindlichkeit, das ist das eine. Und natürlich auch sich anzupassen. Du hast erzählt, du hast verschiedene Phasen in deinem Leben durchlaufen. Und was gibst du uns für einen Tipp, wenn wir uns anpassen müssen? Weil da ist ja dieser Spannungsfeld. Bleibe ich stabil? Behalte ich das bei, wie ich immer habe? Oder gehe ich neue Wege, um was anzupassen?
Naja, ich glaube, in meinen verschiedenen Hüten, ob jetzt als Unternehmer oder auch also Politiker, das höre ich nicht so gern, sondern als ehrenamtlicher Vertreter regionaler Wirtschaft, als IHK-Präsident, der mit Politik zu tun hatte, immer, ich bin wieder bei dem Stuhl, sich auf den Stuhl des anderen zu setzen. Der Freistaat Bayern braucht jetzt in der Fläche Erfolg, die Demografie geht einen falschen Weg, der ländliche Raum wird entsiedelt. Also setze ich mich auf den Schoß von Seehofer, was natürlich nur bildlich gedacht ist, und sage, wir finden da eine Lösung. Ich habe da Konzepte. Und zwar, indem ich etwas mir überlege, mit dem Kunden genauso, was ist der Kundennutzen, was ich ihm nahebringe und ihm hilft. Und wenn der Kunde einen Nutzen hat, wenn der Politiker wieder gewählt wird, dann ist die Währungseinheit, die ich dagegen kriege, Auftrag, Regionalförderung, whatever.
Okay, das ist genau das Thema, was du ja auch gesagt hast, IHK, du warst Präsident der IHK in Bayreuth und da war ja auch ein Krisenjahr in dem Sinne, weil ein großer Arbeitgeber, die British Tobacco, glaube ich, haben die geheißen,
BAT, ja, British American
BAT,
Tobacco.
zugemacht hat und das in deiner Amtszeit und du hast die dann mit deinen allen Vertretern an den Tisch gesetzt, hast Sprechstunden und Arbeitskreise eingeführt, um gegenzusteuern und nicht zu jammern. Was hast du da genau gemacht?
Also ich war der Präsident der IHK für Oberfranken mit Sitz in Bayreuth. Die Verkürzung auf Bayreuth ist mir immer zu wenig. Das war die größere Region, Marktredwitz, Wunsiedel, Bamberg, Forchheim, was da alles dazugehört, Lichtenfels. Das war das eine. Aber die Idee war natürlich dann zu sagen, nach München zu fahren und zu sagen, BAT, da ging es um Zigaretten und Zigarettenproduktion und die EU-Förderung war so hoch, dass die woanders ein neues Werk hochgezogen haben und haben bei uns dicht gemacht, weil das halt in der Konzernzentrale in England entschieden wurde, der Staatsregierung dann zu sagen, für das Gebäude habe ich eine Idee, das brauche ich für die Uni, für die Mitarbeiter machen wir das, da machen wir das. Und denen glaubhaft, also es geht jetzt wieder darum, ehrlich und glaubwürdig. Der Seehofer hat mich letztes Jahr geehrt, in der IHK habe ich irgendeine Medaille, goldene, was auch immer, Medaille gekriegt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, mit den Titeln habe ich es nicht, und habe gesagt, naja, der kam halt dann. Wir wussten, das waren fünf Minister und der Ministerpräsident in einem Raum. Wir wussten dann, das, was der vorschlägt, wobei ich ja immer nur das Sprachrohr anderer war, die die guten Ideen hatten in Oberfranken. Ich war ja nur der Vertriebsmensch quasi. Das hält der ein. Es bringt uns voran. Und das ist wieder das Thema Glaubwürdigkeit, Vertrauen und auch die Zielstrebigkeit, dass die gesagt haben, naja, nicht in 5 Jahren kommt der Rechnungshof, sagt Geld verbraten. Was man ja in vielen Regionen und mit vielen Investitionen haben, die rotes Band durchschneiden. Politik ist da fürs Foto. 5 Jahre später wächst Gras auf dem Parkplatz, weil keiner hält. Also einfach die Glaubwürdigkeit und die Offenheit, Leuten gegenüber zu sagen, was braucht ihr in der Region, was könnten ihr in der Region? Also dieser Match, das ist es, diese Zielstrebigkeit. Ich bin immer wieder beim Anfang. Aufsaugen, zielstrebig sein, zuverlässig sein und ehrlich sein.
Sein. Ja, und ehrlich bist du auch, indem du Dinge weitergibst, deine Erfahrungen. Ich weiß auch, du bist ja bei der Uni Bayreuth, wir haben gerade schon drüber gesprochen, bei der Universität, hast dort auch ein Institut gegründet, das Entrepreneurship-Institut, um auch Innovation zu fördern. Also das ist ja das Nächste, das ist ja auch verändern. Innovation heißt ja Forschung, heißt ja vorausschauen. Was ist da der Ansporn und was erhoffst du dir dadurch?
Naja, was wir da im Moment machen, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, sind aber bei den mittleren Universitäten in Deutschland schon auf Platz 1 in diesem Entrepreneurship. Ich stelle mir
Gratuliere.
da noch viel mehr vor, dass wir, also unser Problem ist ja und unsere Chance ist ja in unserer Region der Mittelstandsbesatz. Der Mittelständler ist nicht flexibel. Der Mittelständler will eigentlich immer erst einmal den Gaul weiterreiten. Der Mittelständler ist aber in der Veränderung viel schneller als der Konzern, weil der malt noch Strategiefolien, sagt der Mittelständler, habe ich erkannt, geht so nicht, andere Richtung einschlagen. Und auch diesen Match, dass wir neumodisch Disruption, dass wir Unternehmen mit der Wissenschaft zusammenbringen, also die Theorieleute, die nicht wissen, worum es geht, und die Praxisleute, die Theorie hassen, also die miteinander zu matchen und voranzubringen, das ist ein großer nächster Schritt. Und das ist gerade für den Mittelstand gut, aber der Mittelstand will das nicht. Der Mittelstand hat eine Abwehrhaltung gegen Hochschulen. Konzerne sind da ganz anders, ne?
Also heißt doch, diese Hochschulen auch ein bisschen vom hohen Ross runterzubringen, weil ich glaube, der Mittelstand, der sieht ja halt oben die Gelehrten, die sind zu weit weg von der Praxis, die vom hohen Ross runterzuholen und wieder auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ich glaube, das ist ja auch wichtig,
Ich
wenn.
glaube, das ist heute übrigens jetzt in der aktuellen Lage, ob jetzt Trump, ob Verteidigung, ob Europa, ob neue Koalition. Also das ist genau das, was die Welt jetzt braucht. Und ich glaube, dass wir in der Region da vorn dran sind, weil
Super.
man halt einfach auch in der Kargheit unserer Möglichkeiten, der Ballungsraum hat Möglichkeiten ohne Ende, uns das frühzeitig überlegt haben. Und das muss jetzt gepusht werden. Und da bin ich gerade dran.
Hast du schon ein Erfolgsbeispiel, wenn du sagst, ihr seid jetzt die Nummer eins in Deutschland? Hast du so ein Lessons learned oder ein gutes Beispiel, um Mut zu machen, da sich zu beteiligen?
Naja, wir haben ja mehrere Hochschulen in Oberfranken. Eigentlich sprechen wir immer von den vier Hochschulen, was ich für falsch halte, weil nämlich das Thema, wo Beamte ausgebildet werden in Hof und bald die Finanzer, die in Kronach kommen, die sehe ich dazu. Also wir müssen das Thema Disruption, Digitalisierung auch in der Verwaltung denken. Die müssen ticken wie die freie Wirtschaft. Wir haben unsere Verwaltungen von früher alle runtergedampft, weil sie keiner mehr bezahlt. Und da sind wir natürlich in der Zusammenwirkung unserer Professoren, unserer Doktoranden, unserer Studenten und der Unternehmen unheimlich gut unterwegs, was im Gründungsradar sich abbildet, den gibt es bundesweit. Wobei für mich ist das noch gar nichts gemessen an dem, was ich mir vorstelle. Ich versuche halt immer wieder Themen zu finden, wo man auch vielleicht scheitern könnte, weil das gibt einem ja den Kick. Also wenn du an einen Berg erklimmst, wo es nur ein Hüpferler machen musst und bist drauf, da brauchst du deine Wanderschuhe nicht anziehen.
Also da sind wir bei einem Zielstrebigen. Manche sind mit kleinen Zielen zufrieden. Du brauchst natürlich hochrangige Ziele. Und das ist schön, wenn wir durch unseren Podcast auch noch andere ermutigen, in deiner Richtung mitzudenken und mit voranzugehen. Jetzt hast du ein Wort gebracht, das hören viele nicht gern. Das ist das Thema Disruption, zerstören. Wir Menschen sind ein Gewohnheitstier, wir wollen beibehalten. Wie schaffst du es oder welche Empfehlungen gibst du den jungen Leuten, jungen Führungskräften, diesen Ansatz zu gehen und alte Dinge zu zerstören? Weil die werden, finden ja meistens eh kein Gehör, die jungen Leute.
Naja, die Frage ist halt, was ist wirklich der eigentliche Wert? Der eigentliche Wert ist jetzt nicht, dass ich die Dienstleistung, das Produkt so mache, wie ich es immer gemacht habe. Mein Wert sind die Mitarbeiter, mein Wert ist das Umfeld, das soziale Umfeld, dass man gut leben kann, dass die Menschen auch glücklich sind. Also Natur hat ja einen Stellenwert bekommen, das ist ja auch eine Chance für uns. Ja. Wer will am Stachus in München innovieren, wo die Autos draußen fahren? Ja. Und auf der Basis der Zuverlässigkeit, der nicht flexibel sein müssen, sich wohl und geborgen fühlen, zu sagen, nee, aber jetzt müssen wir immer wieder was neu erfinden. Das haben wir gemacht.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch.
Raus aus dem Tal, du bist unglücklich. Das Umfeld passt nicht, um innovativ zu sein. Damit dir das gelingt, gebe ich dir mal drei Tipps dafür. Erster Tipp, den siehst du hinten. Naturdenkmal. Passt genau. Die Natur hilft dir zum Denken. Suche den Freiraum, die Freiheit der Natur. Beweg dich draußen und entdecke die Schönheit der Natur. Lass dich ein auf das Abenteuer. Zweiter Punkt. Suche glückliche Menschen um dich. Die werden dich prägen, die werden auch Vorbild für dich sein. Die werden dich auch glücklich machen. Also nutze es, zu schauen, welche Menschen tun dir gut in deinem Umfeld und pflege auch diese Kontakte. Und dritter Punkt ist, sei dankbar. Sei dankbar, was macht dich denn schon glücklich? Es gibt viele Dinge, die sind vielleicht selbstverständlich, aber sei dir dem mal bewusst und dankbar, dass es so ist und nicht selbstverständlich. Dann wirst du sehen, es wird bergisch gut und du wirst ein Umfeld und eine Haltung haben, die dich glücklich und damit innovativ macht.
Ja. Bei uns ist ja der Herr Mäh im Dialekt unser Hauptproblem. Das haben wir schon immer so gemacht. Das müsste man halt anders machen, zu sagen, ich habe es bisher gut gemacht mit meinen Kolleginnen und Kollegen, aber in 5 Jahren will das keiner mehr. Und deswegen will ich es jetzt anders machen. Und zwar nicht nur unbedingt besser, das hieß ja, das bisherige war schlecht, davon haben wir aber gelebt, sondern zu sagen, nein, weil es so gut war, dürfen wir jetzt, können wir jetzt uns überlegen, was das andere ist und uns weiterentwickeln. Aber ich fühle mich sicher und geborgen in der Firma, in meinem Umfeld, in der Gemeinde, im Tennisclub, im Golfclub, im Gesangverein, in der Laufgruppe, whatever. Ich glaube, das ist eine Mischung, die wir in der Region bieten können, die ist einzigartig.
Stimmt. Also so eine Leistungskultur zu schaffen, diese glücklich sein, wohlfühlen können, aufgenommen zu sein, Annahme, Akzeptanz ist ja auch ein wichtiger Wert nach dem Maslow. Einfach, das brauchst du mit, um auch Leistung zu bringen. Und die brauchen bei uns in der Region natürlich genauso wie in den Leistungszentren der Großstädte oder der großen Ballungszentren.
Schwierigste ist natürlich die Offenheit zwischen dem klassischen Unternehmen, Unternehmer, Mitarbeiter aus der beruflichen Bildung. Als IHK-Präsident habe ich ja zigtausende Zeugnisse unterschrieben für berufliche Bildung. Aber die haben natürlich die Fremdeln mit der akademischen Bildung. Mhm. Also das jetzt und die akademische Bildung fremdelt mit der Praxis vor Ort, weil die akademische Bildung weiß theoretisch alles. Ja. Aber praktisch hat sie vielleicht einen Flaschenöffner in der Hand und weiß nicht, wie sie die Flasche öffnet und verdurstet. Also das muss man natürlich irgendwie zusammenbringen. Das ist schon ein Geschäft für sich.
Ja, da machen wir den Sidestep bei mir in Richtung Sport. Ich bin ja im Spitzensport als Coach auch unterwegs. Da hilft es nichts, wenn ich den Techniktrainer habe, rein die Techniken. und die ganzen Materialien, die wir haben. Wir brauchen auch natürlich die Praxis, um zu schauen, wie geht's denn in der Praxis, weil das sind auch zwei Paar Stiefel. Also da muss man auch diese zwei Welten immer oft zusammenbringen.
Ja, und ich glaube auch den Glauben, den mentalen Glauben zu sagen, ich schaffe das. Also
Ja.
nicht 100 Meter vom Ziel zu sagen, boah, platt, kann nicht mehr, sondern ich schaffe das, ich will das. Und das ist mir gefällt Disruption eigentlich nicht. Das ist aber das Gleiche zu sagen, da will ich jetzt hin. Also noch einmal einen Schluck Luft geholt und noch einmal Energie, die ich eigentlich gar nicht mehr habe. Und dann links und rechts Mitläufer zu haben, die
Mitschieben.
sagen, komm, wir haken unter, wir schaffen das Ziel.
Ja,
Und
das
das
ist.
ist im Mittelstand und Familienbetrieb ganz arg, ne?
Ja, und das heißt halt so ähnlich wie bei uns im Sport, da heißt es gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren mit deiner Haltung, mit deiner Einstellung. Ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Dann brauchst du nicht an den Start gehen und sagen, jetzt erst recht, jetzt haben wir den Fokus, ich habe mich lang darauf vorbereitet.
Also ich habe für die Stiftung einen kleinen Taschenspiegel, wo man sich, was weiß ich, mit schminken könnte oder so, mache ich natürlich nicht. Auf dem Taschenspiegel steht auf der einen Seite drauf, habe jetzt leider nicht dabei, vielleicht kann ich ein Foto
Foto
einblenden.
reinstellt dann, ja.
Da steht drauf, du kannst es. Und ich
Ja.
klappe den Spiegel auf und da ist ein Spiegel drin.
Okay, dann siehst du
Also
dich.
du liest, du kannst es.
Ja.
Und wenn du aufklappst, siehst du zwischen den Ohren, du
Ja.
kannst es.
Also sehr inspirierend, sehr mutig und soll auch uns Lust machen, nicht reagieren zu müssen. Egal wo du bist, sorge dafür, dass wir agieren können. Das heißt, immer einen Schritt voraus, so schätze ich dich, so habe ich dich kennengelernt in all deinen Funktionen. Schön, dass wir mit deinen Impulsen wieder einen Schritt voraus sind in Richtung Veränderung, in Richtung Anpassen, raus aus Gewohntem. Zum Schluss darfst du uns noch drei Tipps geben. Jungen Führungskräften, welche drei Tipps gibst du ihnen mit, damit sie einfach verändern und mutig die Dinge so bringen, sodass sie gemeinsam eine neue Zukunft schaffen.
Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist, seht jede Krise als Chance. Wenn Claims verteilt sind, wenn die Pizza immer gleich gemacht wird, wenn das Auto immer gleich ausschaut, da habt ihr keine Geschäftschance, außer ihr seid billiger wie die anderen. Also die Krise gibt euch die Chance in der Veränderung eure Geschäftsmodelle, eure Produkte. Glaubt an euch. Zweitens, sucht euch Leute, die auch mal unterhaken. Habe ich gebraucht. Bester Freund, Geschäftspartner. Saß ich oft mal da und habe gesagt, ey, scheiße, so scheiße darf man nicht sagen. Ist doch alles wenig zielführend und hat, nee, komm, und du hast doch. Und das Dritte wirklich, bleibt euch treu, aber auch in dem Sinn, dass er ehrlich bleibt. Weil wenn er beginnt, euch anzulügen, dann wird euer Gegenüber, der das Produkt, der die Dienstleistung kaufen soll, der spürt, da passt was nicht. Das wäre das Dritte.
Ja. Also bleib ehrlich, sei authentisch. Du bist authentisch und wer dich als echten, authentischen Menschen kennenlernen will, den dürfen wir jetzt schon einladen. Am 28. Mai in der Akademie der neuen Medien in Kulmbach. Da wirst du abends einen Vortrag halten. Ich bin auf jeden Fall dabei und wäre schön, wenn wir den einen oder anderen auch noch hätten, der dich in echt kennenlernt und damit unser Netzwerk vergrößert, um dich als Gönner, Förderer unterstützen zu können mit deinen traumhaften Ideen, die du hast. Schön, dass du die Zeit hattest. Schön, dass wir uns kennen und jetzt, dass dich noch weitere Menschen kennenlernen durften. Herzlichen Dank, lieber
Vielen
Heribert.
Dank an dich, der du dir die Zeit genommen hast und an
Gerne.
alle, die das hören oder sehen. Hoffentlich hilft es euch ein bisschen was. Das wäre für mich der größte Lohn, den ich bekommen könnte. Vielen Dank.
Ich sage auch nochmal Danke. Bye-bye.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.